Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Und damit begrüße ich euch kurz vorm Banger, kurz vorm der Sommerpause zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Mein Name ist der Erik und dabei ist der Markus wie immer. Grüß dich, Markus.
Ja, grüß Gottle miteinander. Schön, dass ihr heute wieder euch hier eingefunden habt, um uns fein zu lauschen.
Und in letzter Zeit bist du oft im Bayerischen unterwegs. Ist dir das mal aufgefallen?
Ja.
Grüß dich miteinander.
Eigenartig.
Wo kommt das denn her?
Dinge geschehen.
Ja.
Ja, eigentlich wollte ich sagen, ich freue mich, dass ihr uns heute hier zuhört und ihr habt nämlich auch diese Chance, uns demnächst schon wieder zuzugucken beim Zuhören. Nämlich am Freitag, also quasi morgen, gibt es uns im Live-Podcast, dem GFL, nie GFL-Talk, sondern Fan-Talk.
Ja, GFL-Fan-Talk.
Ja, so hieß es.
Und das könnt ihr sehen bei Twitch auf dem Kanal von der GFL, wo auch die Konferenz stattfindet. This is GFL Football heißt der Kanal. This is GFL Football, zusammengeschrieben. Geht richtig gut von den Lippen. Und dort 19 Uhr sind wir eingeladen worden vom Nickmann, der ja hier bei uns in Dresden den Effekt Game
Energy.
Day.
Effekt Energy Game Day.
No, genau, bestritten hat mit dem lustigen bunten Truck da. Und ja, genau, der hat uns zum Fan-Talk eingeladen und da schauen wir mal, was uns da erwartet.
Und wie hieß der Kanal jetzt nochmal, wo das lief?
This is GFL Football.
Sag das mal 10-mal schnell hintereinander.
10-mal schnell hintereinander.
Ja, danke. Gut, alles klar. So viel zum News-Teil für heute. Wir kürzen das hier mal ein bisschen ein und würden uns damit direkt schon zum Recap vom Kiel-Spiel begeben. Letztes Wochenende, 20.06. vor 4.446 Zuschauern.
Wenn du mich fragst, zwei Leute zu viel.
Ja, wirklich. Das
absolute Katastrophe. Was ist das denn?
Ja, wer sind die zwei, die sich da noch reingeschmuggelt haben?
Wann hatten wir in der letzten Folge nicht auch so ein Vierer-Ding? Irgendwas mit.
Da war das mit dem Braunschweig, bei den Braunschweig Ladies. Da haben die Nummer 4, die Nummer 40 und die Nummer 44 die Touchdowns gemacht.
Ja.
Und die haben andauernd auf die 40-Yard-Linie gepantet. Das war alles ein bisschen wild. Also ich weiß nicht, was mit dieser 4 los ist. Aber ja, 4.444, das wäre eigentlich auch schön gewesen. Mhm. Erik, hättest du nie zu Hause bleiben können?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mitgezählt wurde. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht.
Mhm.
Denn ich bin wieder unten auf dem Feld lang gelaufen mit der Viertcam bei 800 Grad. Gefühlt Celsius. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ein bisschen weniger als bei den anderen Spieltagen an Gästen da war, oder?
Weil wir keinen Swimmingpool hatten, weil diese Sprunggrube hinten abgesperrt war.
Stimmt.
Die hätten einfach die Sprunggrube aufmachen sollen und für jeden hier, da darf mal sich jeder reindippen in den Pool dort.
Einmal reindippen.
Ja.
Haben wir schon gesagt, dass das Spiel 42-7 ausging?
Jetzt gerade haben wir das gesagt.
Das war gut, würde ich sagen. Das war ein souveränes Spiel, kann man schon mal vorweggreifen. Und Markus, ist das die Offense, die wir sehen wollten?
Ja, im Großen und Ganzen, doch. Ich bin sehr zufrieden, aber ne, wie sagt der Deutsche, nie gemeckert ist genug gelobt.
Ja,
ne,
ja.
An der Stelle. Es gibt in der Offense tatsächlich nie viel zu meckern. Man war extrem produktiv, 404 Offense Yards. Man hatte insgesamt 31 Minuten lang den Ball, Kiel nur 17.
Das finde ich richtig gut und wichtig.
Und Rocky war auch sehr, sehr genau. 18 von 25 Bälle angebracht, 250 Yard knapp, drei Touchdowns und sogar noch ein Touchdown zu Fuß erlaufen. Also doch, man kann schon sagen, das ist die Offense, die wir sehen wollen.
Genau, weil ich fand es auch schön, schön ausgewogen mit irgendwie, keine Ahnung, um die 260 Passing Yards und 143 Rushing Yards, dass eben das Laufspiel auch diesmal gut funktioniert hat. Über Toff, der war richtig gut unterwegs an dem Tag. Der hat über 10 Mal den Ball in die Hand gedrückt gekriegt und hat 71 Yard erlaufen und zwei Touchdowns. Also auch am Boden funktioniert es jetzt wieder deutlich flüssiger.
Ja, und auch die Pässe, also das Justin, hätte ich bald gesagt, dass Rocky jetzt nie nur immer, ne, Tigo sucht und irgendwo wird er schon sein, der hat die ganz gut verteilt, also 6 Passempfänger immer, klar, Tigo hat die meisten bekommen mit 8 Pässen, aber Jordy hat 4, Jana hat 3, Anthony hat 2, Manuel Behrens und Toff haben jeweils 1 bekommen, also da ist auch Abwechslung drinne, nie, dass man jetzt, sagen wir mal, sich dann im Passspiel so ausrechenbar macht, dass es halt immer nur auf Superstar Wide Receiver geht.
Genau, und auch im Laufspiel war das dann ähnlich, ne? Das war nicht nur Toff mit dem Ball unterwegs. Wir haben auch Yassan einige Meter machen sehen.
Ja, und eben David, also David Moore. Ja, da kamen einige auch dort zum Tragen. Es wirkte auch einfach alles viel flüssiger und sicherer. Die Kommunikation bzw. die Abstimmung zwischen Quarterback und den Receivern sah einfach besser aus als ja, die letzten 2 Spiele zuvor.
Ja, und auch natürlich unsere Defense hat wieder richtig abgeliefert. Die hat die Kieler O-Line und den Kieler Quarterback massiv unter Druck gesetzt. Die haben dort richtig für Chaos einfach in der Line gesorgt. Was man dann auch natürlich daran sehen konnte, dass die auch nur 9 First Downs geschafft haben, die Kieler. Und ja, so knapp über 200 Offense Yards insgesamt nur zu Buche standen bei denen. Deren Running Back, Lorenz Rotemund, der ja auch ein sehr guter Spieler bei denen ist, der hat 2-mal den Ball gefumbelt. Und einen konnten wir uns sogar sichern.
Ja. Und vor allen Dingen, was ich auch noch beeindruckend finde, Settles, der Quarterback, hat nur 9 von 28 Pässen angebracht.
Das ist krass.
Also das ist wirklich sehr wenig.
Ja, und wer zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass die Pässe von dem einfach nie ankamen, das war unsere Nummer 20, Jason Denneboom. Und den habe ich mir nach dem Spiel direkt mal geschnappt. Now we have here defensive back, Jason Denneboom. This was a great game for the team and also for you. You had some pretty cool pass breakups and deflections. How was the game for you?
Like everybody knows, like in the team, I'm always nervous before the game, always butterflies in my stomach, but the team kept me up. We were well prepared. We did our reports and everything, so yeah, it went well for the team, and I'm happy that this was the result we were expecting.
Yeah, and this was also a great result for the defense in general. Mm-hmm. You let no touchdown happen. What is the secret of the defense this year?
Repetition, 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 fine-tuning all the small things, the basics, and yeah, like a lot of competition during the practices, and that's what's keeping us going.
Okay, cool. And that's not your first year in Dresden. Why did you come back?
This is my second season with the Monarchs. The first season, they've been good for me. It's a great organization, it's a great system. I can trust on them, they trust in me. So that's why I came back.
Okay, perfect. Thank you and have a happy season.
Thank you, thank you.
Ja, der Junge, der fühlt sich wohl in Dresden. Der hat ein geiles Spiel gehabt. Das macht echt Spaß, dem zuzugucken.
Ja, der entwickelt sich definitiv auf jeden Fall immer mehr und wird auch so ein bisschen zu einem Defense-Anker auf jeden Fall. Das ist schön zu sehen. Aber, weil wir ja vorhin gesagt haben, nie gemeckert ist genug gelobt, aber ein bisschen meckern müssen wir schon.
Hast du einen gefunden?
Ja, das ist, ich weiß auch, wer auch meckert, das ist nämlich Coach Kyle, der wird mit seinen Special-Teams meckern. So, Interview Nummer 1 nach dem Spiel, Coach Kyle. Ja, Coach Kyle, in Vorbereitung hat man gesehen, war noch ein bisschen so Rost in Special Teams drin. Das habt ihr ja ganz gut abgestellt, mittlerweile läuft's. Ja, wie zufrieden bist du heute mit dem Spiel hier?
Ja, aus der Sicht von Special Teams. Wir haben natürlich einen Kickoff-Return-Touchdown zugelassen. Das geht gar nicht. Und dann hatten wir einige Penalties, so ein Fast-Start, eigentlich 2 Fast-Starts und einen Block in den Rücken. Das geht einfach nicht. Das ist nicht unser Standard. Wir erwarten viel mehr. Also eigentlich unsere Woche vom Training war ganz gut dabei, aber weiß nicht, warum das dann vom Training ins Spiel nicht gekommen ist. Aber im Großen und Ganzen ist das aber man leider fokussiert, man legt den Fokus auf den Fehler, was man macht.
Neben Special Teams bist du auch noch für die O-Line zuständig. Wie ist dein Eindruck von der O-Line bis jetzt?
Meinst du die ganze Saison oder?
Allgemein, ja.
Allgemein. Ja, wir arbeiten sehr gut zusammen. Spiel für Spiel arbeiten wir enger miteinander und es zeigt, dass wir durch unsere Vorbereitung, durch unsere Erfahrungen und Spiele, dass wir immer mehr zusammenkommen, also zusammenwachsen als Unit, weil man braucht 5 Leute dafür und es ist manchmal ein bisschen schwierig, alle zusammenzukommen, dass die wirklich zusammen als eine Unit arbeiten können. Aber mittlerweile, nach 6 Spielen, zeigen wir, dass wir ziemlich weit gekommen sind.
Dann sind wir mal gespannt. Jetzt nächste Woche der große Kracher gegen Potsdam. Bis dahin sicherlich noch einiges aufzuarbeiten. Danke für das Interview.
Dankeschön.
Ja, aber alles im allen ist, glaube ich, auch Coach Kai zufrieden mit dem Spieltag.
Klar, kann man ja auch. Ich meine, das wäre auch ein bisschen sehr viel, wenn man bei 42-7 noch dolle meckern müsste.
Genau. So, das war jetzt erstmal das letzte Heimspiel vor der Sommerpause. Und ich würde sagen, weiter machen wir dann heute erstmal mit unserem Interviewpartner.
Und damit sagen wir herzlich willkommen, Anthony Tittel. Schön, dass du da bist.
Freut mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, schön, dass wir dich hier haben. Bisher hat man dich, glaube ich, nur mal kurz als kleines Feldinterview mal rangezogen nach einem Spiel. Jetzt haben wir dich mal hier in voller Gänze da und können uns ein bisschen mehr dir widmen. Deswegen stell dich doch einfach den Zuhörern kurz mal vor.
Also ich bin Anthony Tittel, die Nummer 15, Right Receiver der Dresden Monarchs. Ich bin jetzt in meinem dritten Jahr in der GFL, habe schon in der Jugend gespielt, mit 14 angefangen, in der U17 damals. Und ja, das ist der aktuelle Stand.
Das ist sehr knapp zusammengebrochen, wenn ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich frage ja unsere Gäste gerne mal so nach einer kurzen Football wieder und die meisten schicken mir so stichpunktartig die wichtigsten Sachen, ist auch völlig okay. Und Anthony hat mir einfach 3 Kilometer lange Nachrichten, aber nicht Sprachnachrichten, sondern Textnachrichten bei Insta geschickt. Super ausführlich. Liebe Leute, für die Zukunft, nehmt euch ein Beispiel an Anthony. So möchte ich das. Das war wunderschön. Also das war sehr, sehr grob und kurz zusammengeschnitten. Du hast ja mir geschrieben, du hast, alles mal ausprobiert, Fußball, Handball, Basketball, Rudern und irgendwie bist du dann zum Football gekommen. So richtig weißt du es selber nicht, hast du gesagt, wie es eigentlich passiert ist, ne?
Nee, so richtig weiß ich selber nicht. Am Ende hat es mich ein bisschen über die Kindheit auch nebenbei begleitet, dass ich immer mal ein bisschen was von mitbekommen habe von den Dresden Monarchs. Und vor allen Dingen, was mir im Gedächtnis geblieben ist, 2013, als mein Vater das Finale geschaut hat von den Dresden Monarchs, wo ich auch dabei saß und dann auch mit vorm Fernseher saß. Aber damals habe ich noch gar nichts verstanden und konnte Football auch noch gar nicht einordnen. Das kam dann erst später, 2018, als ich wieder auf der Suche nach einem neuen Sport war, nachdem ich ja eine Verletzung im Handball erlitten habe und dann keine Lust mehr auf Handball hatte. Und dann waren wir zum Viertelfinalspiel damals, ich glaube gegen die Marburg Mercenaries müsste das gewesen sein. Und da kam dann die Durchsage, dass am 1.8.2018 war das, ein offenes Tryout ist. Und da hat mein Papa mich dann einfach eingeschrieben und dann war das der Anfang.
Los Kind, geh zum Sport zu Hause, nervst.
Genau so.
Ja, das klingt, als wäre da bestimmt ganz, ist er bestimmt ganz stolz auf dich, dass er scheinbar als offensichtlicher Monarchs-Fan seinen Sohn dort irgendwie reingekriegt hat.
Ja, so ein bisschen schon. Also ich muss jetzt sagen, so direkter Monarchs-Fan war er tatsächlich nicht. Er hat halt damals bloß vom Finale mitbekommen. Es war ja der erste Finaleinzug von den Dresden Monarchs. Mhm. Und er hat es auch nur so ein bisschen am Rand verfolgt, wusste auch nicht so ganz genau die Regeln. Aber jetzt ist er natürlich ganz großer Fan.
Sehr schön. Das ist natürlich optimal. Also hast du mehr oder minder deinen Vater zum Football gebracht am Ende?
Ja, wir haben uns ein bisschen gegenseitig dazu gebracht.
Sehr schön. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ne, du warst in der Jugend U17 gestartet, hast dann auch mal ein bisschen Sachsen-Auswahl, U19 Nazio gespielt. Das sind ja auch schon mal großartige Erfolge. Aber du hast es natürlich auch nach Amerika geschafft. Wie war das so? Also der Grundplan war ja nie nur von dir nach Amerika zu gehen, ne?
Genau. Also ich habe mit der Organisation Gridiron Import zusammengearbeitet. Mit denen war ich damals schon, bevor es überhaupt in die USA ging für mich, also bevor es an die Highschool ging, auf College-Tour. Und damals war das noch in Georgia, wo wir unser Hotel in Atlanta hatten. Und da haben wir über, ich denke mal, 13 Tage waren das, circa 9 oder 10 verschiedene Camps besucht von verschiedenen Colleges, wo dann eben auch die Scouts dabei waren. Und ja, da hat man halt versucht, sich selbst zu zeigen und einen Full Scholarship an einem D1 College zu bekommen. Aber am Ende hat es halt leider für mich nicht gereicht. Da gab es halt schon das ein oder andere Interesse, aber ich wollte dann auch nicht aufgeben, nachdem ich fertig mit dem Abi war, und wollte nochmal gucken, ob ich vielleicht noch irgendeine Chance habe, in den USA an der Highschool zu spielen. Und da habe ich mich nochmal mit den Gridiron Imports auseinandergesetzt, habe gefragt, welche Schulen die mir dann empfehlen oder mit wem die zusammenarbeiten und ob es eben eine Möglichkeit gibt, trotz Abi-Abschluss nach der 12. Klasse nochmal ein Jahr an der Highschool zu machen. Und da hatten die mir damals erzählt, dass es eben das Postgrad gibt, also das Postgraduate Year. Das ist sozusagen die 13. Klasse in den USA. Und das ist extra dafür gemacht, dass Leute, die zum Beispiel einen zu schlechten Notendurchschnitt fürs College hatten oder die nochmal eine extra Chance haben wollten, sich im Football zeigen zu können, extra dafür ist eben dieses Postgrad da. Und nachdem ich halt verschiedene Schulen vorgeschlagen bekommen habe, die angeschrieben habe, habe ich am Ende das Angebot von der Fork Union Military Academy bekommen, wo ich letztendlich auch hingegangen bin.
Military Academy, das hatten wir das Thema jetzt erst mit Sebastian,
Sebastian Huber.
Ja, danke, genau, der war ja auch an so einer Military-Schule. Wie, erzähl mal davon, ist das, also der hat auf jeden Fall gesagt, dass es da ziemlich strikt zuging und ihm das nie so, glaube ich, in dem Sinne gefallen hat. Was kannst du dazu sagen?
Also man muss schon sagen, Sebastian Huber, der war nochmal an einer ernsteren Schule. Das war ja dann tatsächlich schon College und bei mir war es eben noch Highschool. Und also es gab natürlich schon die klassischen Militärregeln von wegen, wir müssen kurze Haare tragen, wir müssen unser Bett am Morgen machen, wir marschieren zusammen zum Frühstück, wir müssen jeden Tag dieselbe Uniform tragen. Aber an sich, bei uns waren die Regeln schon ein bisschen lockerer. Es gab natürlich trotzdem feste Regeln und auch, sag ich mal, Strafen. Aber an sich ist man da, wenn man sich gut benehmen kann, gut durchgekommen.
Okay. Und wie war das generell so für dich, als du dann nach Amerika gegangen bist? Du warst ja ein ganzes Schuljahr da drüben. Wie war das so für dich, von der Umstellung her? War das kompliziert oder war das eigentlich kein Thema?
Also tatsächlich hätte ich damals gesagt, zum derzeitigen Zeitpunkt, dass es keine große Umstellung für mich sein wird. Aber letztendlich hat es mich dann doch ein bisschen Zeit gekostet, mich auch wirklich einzufinden. Und das vor allen Dingen auch auf dem Footballfeld. Also direkt zum Anfang haben wir eben 2 Wochen gehabt, die Camp waren von morgen bis abends. Wir haben teilweise 3-mal am Tag Training gehabt und mindestens am Tag 2-mal Training. Was natürlich nochmal eine riesen Umstellung für mich war, weil ich so von hier nicht kannte und ich auch gerade eben erst meine letzte Football-Saison in der U19 oder jetzt U20 abgeschlossen hatte. Und da war ich dann doch nochmal ein bisschen hinterher und musste erstmal mich wieder reinfinden. Und so richtig ging es für mich eigentlich erst ab Hälfte der Saison los.
Wie ist es denn so, wenn du sagst, du bist ja quasi nur das Jahr dort, wie wird man da relativ schnell angenommen oder ist das dann doch immer eher, das ist der Deutsche, der ist ja bloß mal zu Besuch hier?
Also tatsächlich, ich weiß nicht, wie man das vielleicht jetzt von außerhalb denkt, aber jetzt, wenn man vor Ort ist, die Leute freuen sich schon, dass auch von einem anderen Kontinent sogar jemand vor Ort ist und jetzt sich im Football beweisen möchte. Natürlich sind da erstmal immer die Gedanken, dass der vielleicht ein bisschen weniger Ahnung hat oder ein bisschen weniger Talent. Aber am Ende ist halt jeder Mensch und jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Und genauso wurde man eben auch aufgenommen. Also die Fork Union Military Academy, die war unter anderem auch ein Internat. Und das hat es mir natürlich nochmal einfacher gemacht, mich mit den Leuten gut anzufreunden, mich gut einzufinden. Und dadurch, dass wir eben durch diesen Militäraspekt jeden Tag zusammen marschiert sind, jeden Tag alles zusammen gemacht haben und zum gleichen Zeitpunkt in der Kantine saßen und in der Schule logischerweise, wir waren auch morgens immer in der Kirche, hat man schon eine gute Verbindung aufbauen können. Und letztendlich hatte man dann auch die Offiziere an der Schule, die immer sozusagen als die Bösen gesehen wurden und wir haben uns zusammen ein bisschen gegen die verbündet. Da haben sich schon gute Freundschaften gebildet.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, da ist dann dieser militärische Drill, glaube ich, doch ganz vorteilhaft, weil man ja dann doch so ein bisschen eine verschworene Gemeinschaft wird und dem Ausbilder das unbedingt beweisen will, am Ende auch des Tages.
Ja, auf alle Fälle.
Ja, also ziemlich coole Sache. Ich persönlich bin nicht so der Militärfan, aber ich stelle mir das trotzdem, diese Experience, ganz cool vor, das so mal mitzumachen. Auch eben, ja, dann doch mit diesen strengen Regeln. Ich weiß nicht, Sebastian hat gesagt, bei dem ging es immer sehr frühzeitig los. Da war um acht schon ausschlafen. Ich nehme an, das war bei euch dann auch, ne?
Also bei uns war das ähnlich. Wir hatten, also bei uns die Aufstehzeiten, ich denke mal, das war 6.30 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und dann mussten wir bis 7 Uhr unser Bett gemacht haben, das Zimmer aufgeräumt haben. Da kam auch zwischendurch nochmal eine Kontrolle. Und 7 Uhr mussten wir letztendlich dann auch schon vor der Tür draußen stehen, Informationen, bevor wir dann gemeinsam zum Frühstück marschiert sind. Und unter anderem war das dann auch im Oktober, wo wir draußen Informationen bei Minusgraden und Nebel standen in gar nicht so dicken Jacken. Und dann ist auch nochmal der mentale Aspekt, dann auch ruhig in der Formation zu stehen und dass niemand aus der Reihe tanzt.
Ja, da wird man schon ganz schön gedrillt, aber dafür ist es ja eben eine Militärschule. Wenn wir jetzt mal dann wieder zurückkommen, du warst ja, wie gesagt, nach dem Jahr bist du dann wieder zurückgekommen zu den Monarchs, bist ja dann gleich direkt ins GFL-Team gekommen, nach deiner Zeit in Amerika, oder?
Genau, ich bin direkt, nachdem ich nach Hause bin, wurde ich tatsächlich von Radko Zoller, der jetzt wieder Spieler ist, sofort angeschrieben, weil er die Informationen von jemand anderem bekommen hat, dass ich zurück bin. Und ja, dann bin ich sofort wieder zurück zum Training und war direkt in der GFL-Mannschaft.
Ja, das ist natürlich auch nochmal sicherlich ein ganz schöner Sprung gewesen vom Junior GFL Juniors Hesse hoch dann nach Amerika und dann in die GFL. Ich denke, da ist auch nochmal ein Unterschied drin. Aber wenn man jetzt mal so hinblickt, ja, kann man ja auch eigentlich sagen, du hast es schon ganz gut geschafft. Mittlerweile fester Starter in der GFL-Mannschaft, in Amerika ein Jahr gespielt. Wenn man jetzt so, wenn andere Jugendspieler jetzt auf dich zukommen und dich fragen, Mensch, Anthony, was muss ich denn machen, dass ich das auch hinkriege? Was würdest du denen sagen?
Also am Ende ist es vor allen Dingen, ich denke, ein großer Faktor heutzutage, das war es für mich auch damals, dass man sehr viel am Handy hängt und dann sagt, man hätte keine Zeit. Am Ende muss man, also für mich ist es heute inzwischen auch so, dass ich fast gar nicht mehr am Handy bin und letztendlich braucht man es auch nicht. Und genau die Zeit, die man für das Handy investiert, sollte man eher dafür investieren, sich selbst weiterzuentwickeln, in den Kontakt mit Organisationen zu treten, die einem weiterhelfen können. Und ich würde auch sagen, wenn man letztendlich ans College möchte, ist die beste Option die Highschool. Also so früh wie möglich sollte man versuchen, dann in die USA zu kommen.
Also kurzum, Leute, legt das Handy weg und geht nur ran, wenn die College Coaches anrufen oder Gridiron Import.
Genau, das ist es.
Gut, die letzten Spiele in der Saison bisher, da wurde die Offense im Speziellen ja immer so ein bisschen kritisiert von außerhalb, so in den Rängen bei den Fans hat man das auch so ein bisschen gehört. Die Defense, die funktioniert da echt krass. Und scheint so, also trotz überzeugender Siege, trotzdem irgendwie ist man Besseres gewöhnt von den Monarchs, sag ich mal. Wie geht ihr damit um? Ihr kriegt das ja sicherlich auch alles mit. Und ja, was muss anders laufen, die Saison in der Offense? Würdest du sagen?
Ja, also wir bekommen es nicht so sehr mit. Natürlich bekommt man das, also es geht einfach nicht an einem vorbei. Man nimmt immer so ein bisschen den Vibe auf, der kommt. Und man ist sich ja auch selbstbewusst, wenn man bei den Dresden Monarchs spielt, möchte man noch viele Punkte liefern. Und das waren wir, also über die letzten Jahre waren wir ja immer eine High-Scoring-Offense. Und genauso ist es ja auch unser Ziel für dieses Jahr, eine der besten Offenses, wenn nicht die beste Offense zu sein. Und ja, dieses Jahr hatten wir am Anfang ein paar Unstimmigkeiten und sind dadurch manchmal ein bisschen ins Stocken gekommen und in entscheidenden Situationen ja, konnten wir dann eben nicht das First Down holen. Aber jetzt über die Saison von Spiel zu Spiel wird es immer besser und besser. Wir tun ja nach jedem Spiel auch immer unsere Spiele nochmal neu anschauen, gucken, was waren die Fehler, was können wir besser machen, wie sollten wir es anpassen. Und die Anpassungen werden letztendlich auch auf den nächsten Gegner übertragen. Und so denke ich mal, sind wir auf einem Top-Weg, das alles wieder auszubessern und zurück zur alten Identität zu kommen.
Ja, das denke ich auch. Gerade jetzt im Spiel, im vergangenen Spiel gegen Kiel, da hat man das deutlich gesehen. Da war viel mehr Routine, viel mehr Selbstbewusstsein in der Offense auch da. Und das wirkte irgendwie geschmeidiger als bisher.
Ja, auf alle Fälle. Also wir selbst intern sagen auch, das war jetzt unser bestes Spiel. Und von da an müssen wir natürlich immer weiter aufbauen.
Nice. Wenn wir jetzt am Aufbauen und geschmeidig, da habe ich eine gute Überleitung. Anthony, du warst ja letztes Jahr leider dann schwer verletzt zum Ende hin. Wie sieht es da aus? Was sagt Doc Klein oder was sagst du selber über dein Knie?
Also ich selbst würde erstmal sagen, das Gefühl dass ich letztes Jahr eine Knie-OP hatte, habe ich gar nicht. Tatsächlich ging der Heilungsprozess auch einigermaßen schnell. Ich muss ja sagen, damals, als es dann passiert ist gegen Düsseldorf in der 10. Woche, dachte ich ja noch, ich bin jetzt für 2 Wochen raus und dann geht's weiter. Ja. Bis der Schmerz halt nicht niedriger wurde über die nächsten Wochen. Und ich dann öfter im Krankenhaus war und letztendlich dann rauskam, eine Knie-OP wäre schon nötig. Und in Zusammenarbeit mit Doc Klein und dem Physio-Team haben wir es da tatsächlich nach meiner OP geschafft, dass ich ziemlich schnell, also verhältnismäßig ziemlich schnell wieder auf die Beine gekommen bin, gut Kraft aufbauen konnte durch die Übungen, die mir vorgeschrieben wurden. Und seitdem wir auf dem Platz sind, fühle ich mich mega wohl. Ich bin zum Ende des Wintertrainings wieder eingestiegen und ich fühle mich schon, wie als wäre ich zurück bei alter Stärke und könnte jetzt wieder weiter aufbauen.
Ja, das ist sehr schön zu hören, weil das ist ja natürlich auch mal gerade nach solchen problematischen, größeren Verletzungen recht schwierig, ja nicht nur physisch und körperlich das Ganze wieder abzukönnen, sondern auch mit dem Kopf. Haben wir ja schon öfters auch gerade, ich glaube Doc Klein war es sogar und Maria, wo wir die zu Gast hatten, haben ja auch gesagt, das ist bei manchen ist es auch ein mentales Thema natürlich, sich dann wieder in den Körperkontakt zu trauen und damit leben zu können, zu wissen, es wird gleich wahrscheinlich wehtun.
Ja, auf alle Fälle. Also am Anfang hat es mir auch riesen Sorgen bereitet. Auch während der Verletzung, mir war klar, ich will zurückkommen, ich will wieder spielen und ich will auch dort einsteigen, wo ich aufgehört habe. Aber es war natürlich auch eine riesen Sorge, was ist, wenn jetzt wieder jemand genau auf die Stelle trifft. Aber jetzt, Stand heute, muss ich sagen, meine Sorge ist da gegen null. Daher, dass die Schmerzen auch komplett weg sind, mein Knie genauso funktioniert wie vorher. Aber ja, am Anfang des Trainings als Receiver cuttet man ja dann schmeißt man sehr viel Last auf seine Knie und vor allen Dingen da hatte ich am Anfang viel Sorge und war sehr vorsichtig und musste mich erstmal an das Gefühl gewöhnen.
Ja, das kann ich glauben.
Umso besser, dass es eben wieder voll funktionsfähig ist. Das sieht man auch, dass es einfach, dass die Bewegung, also dass du deinem Knie voll vertraust, das sieht man auf dem Feld, dass da kein Zweifel dran ist, dass das Knie hält.
Also freut mich schon mal, dass man das sehen kann.
Ja. Was ich mich noch frage, ist, letzte Saison mit Justin Miller als Quarterback, diese Saison mit Rocky Lombardi. Gibt es da irgendwelche merkbaren Unterschiede, die dir als Receiver auffallen zwischen deinen beiden, dass man sich irgendwie anders anpassen muss an die oder ja, spielt das gar keine Rolle?
Also es gibt schon gewisse Unterschiede. Spielerisch sind beide auf einem sehr hohen Niveau. Und jetzt im direkten Vergleich, was ich am ehesten ja sagen kann, wäre, dass Rocky vor allen Dingen größere Ansprüche hat, würde ich mal sagen. Also damit meine ich vor allen Dingen, dass er von seinen Receivern fordert, dass er in gewissen Situationen besser erkennt, wie er seine Route anpassen sollte und wie wir gegen verschiedene Formationen eben auch die Tiefe unserer Route anpassen sollten. Also Rocky ist vor allen Dingen nochmal viel genauer bei den Details als Justin, aber letztendlich nehmen sich beide nicht viel. Vor allen Dingen von den Würfen, beide sind super präzise und ja.
Gut, das ist ja schon mal schön, auch wenn das dann auch wirklich mit der Abstimmung her funktioniert, ist ja gut, wenn der Ami-Quarterback zwar durch seine Erfahrung auch ja mit der NFL viel fordert, aber das halt am Ende auch so rüberbringen kann, dass ihr als Receiver das umsetzen könnt, und nicht der euch vor unlösbare Aufgaben sozusagen stellt.
Genau, am Ende freut es einen auch als Spieler, dann nochmal höhere Anforderungen vom Quarterback zu bekommen und dahingehend auch nochmal zu arbeiten. Es ist vor allen Dingen, also teilweise ist es manchmal auch immer noch ein Wissenszuwachs. Im Football kann man nie genug wissen und das hebt auch einfach nochmal das individuelle Niveau der Spieler an.
Ja, und ihr scheint auch dieses Jahr eine ziemlich coole Gang zu sein in der Wide Receiver Gruppe mit Jody, der wieder zurück ist, Janne und Tigo. Wie ist es so bei euch im Wide Receiver Room? die Stimmung?
Ja, die Stimmung ist mega. Also wir verstehen uns alle super gut. Wir haben uns auch unsere kleinen Insider und tatsächlich versucht auch jeder so ein bisschen Deutsch zu lernen von den Imports. Ja. Und das macht natürlich auch während des Trainings nochmal ein bisschen extra Stimmung, ein bisschen extra Witz. Und also ich kann mich auf alle Fälle gar nicht beschweren und würde schon fast sagen, dass es die beste Stimmung ist, die ich in den 3 Jahren jetzt hatte.
Cool. Ja, das war jetzt bei der Autogrammstunde ganz witzig. Tigo hat allen, die bei ihm ein Autogramm wollten, immer gesagt, sag es in Deutsch. Wie viel? Sag es in Deutsch. Weil die alle ja, ihm natürlich nur one or two, sag es in Deutsch. Das war so sein Standardsatz, das war wirklich gut.
Ja, das kam mir schon fast typisch vor.
Wenn wir jetzt mal schon einen kleinen Ausblick wagen auf das kommende Wochenende. Potsdam, Revenge Game Nummer, weiß nicht wie viel, kann man ja sagen. Es ist ja nicht nur eine Wiedergutmachung, die wir dort quasi gern mal hätten. Das ist halt auch ein Thema natürlich, wo sich ein bisschen die Geister scheiden. Potsdam, Dresden, da gibt's natürlich auch viele Importspieler. Und das sind ja meistens auch die Mannschaften mit den meisten Imports, die ins Finale kommen. Gibt's da so geteilte Meinungen? Ja, wie stehst du zu dem ganzen Thema mit Imports im deutschen Football?
Also am Ende beschwere ich mich persönlich gar nicht über die Imports. Am Ende ist es halt auch das Niveau der Liga, welches angehoben wird. Schade ist halt bloß immer, dass verschiedenen Teams verschieden viel Geld zur Verfügung steht, um eben diese Spieler ranzuziehen. Also es gibt halt Teams, die haben halt einfach nicht das Geld, um dieselbe Anzahl wie Potsdam ranzuziehen, und das sorgt dann halt für die Unterschiede, über die sich beschwert wird. Also im Endeffekt, ich denke mal, wenn jeder dieselbe Anzahl an Imports hat und dasselbe Geld zur Verfügung, dann würde es nochmal ganz anders aussehen und die Fans würden sich auch mehr darüber freuen, dass das Niveau weiter oben ist, als dass es so viele Imports gibt. Aber andererseits ist es natürlich auch schade, dass dann teilweise die Deutschen aus der eigenen Liga verdrängt werden. Aber ich denke mal, in jedem Sport ist es so, dass am Ende sich die mit den besten Leistungen durchsetzen, und so ist es im Endeffekt dann auch bei uns in der Liga.
Ja, das ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Ich selber sehe das auch sehr zweischneidig. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es nicht nur eine A-Importregel, sondern auch eine E-Importregel gibt. Aber wie du sagst, wenn du den besten Football in Europa spielen willst, dann bist du mehr oder minder auch auf Importspieler angewiesen. Man sieht es in anderen Sportarten, im Fußball zum Beispiel, da ist das ja auch, da gibt es ja so eine Regel, glaube ich, gar nicht. Wenn du das willst, kannst du dir den ganzen Kader vollpflastern mit ausländischen Spielern. Oder wie auch immer du die herziehst, dort geht es einfach wirklich nach dem Geld. Und klar, man muss es irgendwie versuchen, attraktiv für die Außenwelt zu schaffen, zu halten, aber natürlich auch eben attraktiv für die Spieler und die Sponsoren am Ende natürlich auch.
Ja, ja, und wie gesagt, ich sage auch immer wieder gerne, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es manchmal einfach schwerer ist, einen guten deutschen Spieler ins Team zu holen, als irgendwie von mir aus ein Spanier, der wesentlich vielleicht schlechtere Football-Bedingungen in Spanien hat, als es in Deutschland ist. Und ein deutscher Spieler, der jetzt hier einen festen Job irgendwo in der Stadt hat, den lockst du nie ganz so schnell für ein paar Kröten mal in quer durchs Land.
Ja. Ja, das Gefühl habe ich eben auch, dass deutsche Spieler dann doch ein bisschen mehr standortgebunden sind an ihre eigene Heimstadt oder wo die eben Familie haben. Weil das nicht einfach mal ist, ich bin ein halbes Jahr weg und komme dann zurück. Wenn man dann in Deutschland sich bewegt, dann ist es doch eher so ein bisschen, ich bleibe jetzt dort, als dass ich zurückkomme. Ja. Und für die meisten Imports ist es ja, ich bin jetzt mal für einen Moment weg und dann bin ich in einem Dreivierteljahr zurück.
Ja, definitiv. Und das, noch kann man in Deutschland nie vom Football leben, zumindest nie in der GFL. Wenn das irgendwann mal anders werden sollte, dann wird das vielleicht auch anders aussehen, das ganze Thema. Aber klar, noch machen das gerade die deutschen Spieler eher aus Spaß an der Freude, als wirklich um davon leben zu können.
Ja, würde ich auch zustimmen.
Wir hatten es ja gerade schon angesprochen, Potsdam, der nächste Gegner, das Highlight-Game, die Wiederholung vom zweifachen GFL-Bull. Viele Namen kannte man diesem Kind jetzt geben. Wie ist das persönlich für dich, dieses Spiel, gerade unter der Prämisse, dass wir jetzt, ziemlich genau 3 Jahre das letzte Mal gegen Potsdam gewonnen haben und jetzt seitdem einem Sieg hinterherrennen sozusagen?
Ja, also ich freue mich immer mega auf eine Herausforderung und dementsprechend ist gerade auch Potsdam das Spiel, wo ich mich am meisten drauf freue, weil da auf einem hohen Niveau gekämpft wird. Da ist alles offen in beide Richtungen, es kann jeden Moment alles passieren. Und am Ende kommt es wirklich darauf an, wer sich besser darauf eingestellt hat, was passieren kann und genau das im Moment auch umsetzt und den besseren Fokus hat über das ganze Spiel. Von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde wird alles zählen.
Sehr schön. Dann freuen wir uns auf jeden Fall schon mal auf Samstag. Erik wird vor Ort sein, habe ich gehört.
Ich bin mit in Potsdam und ich habe schon gesehen, also zumindest das Wetter in Dresden hat irgendwas mit 37 Grad gesagt. Ich weiß nicht, das wird wild. Und ich glaube, so viel Schatten hat man in Potsdam auch nicht.
Das na, zumindest nicht dort, wo sie die Gästefans hinsetzen.
Nee, also Schatten gibt es in Potsdam, glaube ich, gar nicht. Vor allem nicht auf dem Feld. Aber am Ende, ja, jeder hat die gleichen Voraussetzungen. Am Ende bleibt das Spiel trotzdem dasselbe. Ja.
Dann, grundlegend sind wir durch für heute. Sei denn, der Erik möchte noch eine Frage loswerden?
Nee.
Dann sag mal an der Stelle Dankeschön, Anthony, dass du heute unser Gast warst. Wünschen dir noch eine verletzungsfreie Saison und hoffen natürlich, dass diese bis mindestens Anfang Oktober geht.
Danke, hat mich mega gefreut.
Jo, dankeschön. Wir sehen uns Samstag nochmal.
Jo,
bis dann. Ciao.
Ciao.
Und dass der Erik ja schon angekündigt hatte vor dem Interview mit Anthony, dass wir nur noch ein Spiel vor der Sommerpause haben, nämlich ein Auswärtsspiel, werden wir uns doch jetzt auch nochmal mit demselbigen befassen. Am 27.06. 16 Uhr im Luftschiffhafen treffen die Potsdam Royals und die Dresden Monarchs mal wieder aufeinander.
Ja, das lang ersehnte Spitzenspiel in der GFL, keine Frage. Und das
ganz ist ganz wichtiger das Punkt zuerst. Ihr müsst alle dahin. Macht die Hütte voll. Macht das mit den Auswärtsfahrten. Es gibt wieder einen großen Bus nach Potsdam. Nutzt die Chance und zeigt den Potsdamern, dass es eben, dass die Dresdner Fans reiselustig sind und dass wir dort eben für ordentliche Stimmung sorgen können.
Ja, also Bus, sind das gesicherte Informationen?
Hieß so, ja.
Ja, okay, gut. Dann macht das Ding voll, da ist bestimmt noch ein bisschen Platz. Und alle Unterstützung kann dort ist dort benötigt. Und für alle, die mitkommen, nehmt euch irgendwelche nassen Handtücher oder sowas mit und genug zu trinken oder so. Das wird nämlich ultra heiß, glaube ich, an dem Wochenende.
Ja, das ist definitiv nie nur auf dem Feld, sondern auch in Stands. Da ist nie viel mit Schatten. Ich glaube vor 2 Jahren oder so, wo wir das letzte Mal dort waren, da hatten dann noch welche Regenschirme und solche Geschichten aufgemacht, weil du es einfach kaum ausgehalten hast. Es wird so oder so ein heißes Spiel werden, weil, ja, wir haben es auf uns schon mal gesagt, mittlerweile seit 3 Jahren, fast auf den Tag genau, am 24.06.2023 hat Dresden das letzte Mal in Potsdam gegen Potsdam überhaupt gewonnen.
Auch bei einer Hitzeschlacht.
Ja, damals 59-45. Mittlerweile haben beide Teams jeweils 7 Siege gegeneinander. Also wer jetzt am Wochenende das Spiel gewinnt, der setzt sich quasi in der ewigen Tabelle sozusagen ein bisschen ab.
Umso wichtiger. Und das ist auch für die jetzige Tabelle wichtig, ne? Beide Teams sind ungeschlagen. Potsdam hat hier bisher eine souveräne Saisonleistung abgeliefert. Die einzig knappe Sache war gegen die Rebels zum ersten Spieltag, wo sie knapp 15-14 gewonnen haben. Da dachte man schon kurz, dass die Rebels das Ding ziehen werden. Aber ich glaube, so ging es letztes Jahr auch los. Oder war das?
Naja, Potsdam hat.
War doch auch recht anfangs der Saison, oder?
Naja, Potsdam hatte letztes Jahr einfach das Pech, dass die innerhalb der ersten 3 Spiele 3 Quarterbacks verschlissen haben. Und dann am Ende gegen Düsseldorf verloren haben mit einem Quarterback, der seit 3 Tagen beim Team war. Das war natürlich alles ein bisschen schwierig. Aber klar, wie du sagst, ansonsten ist Potsdam auch wieder bei alter Stärke angekommen. 75-3 gegen die Rebels gewonnen, 34-7 gegen Ravensburg jetzt am Wochenende, 44-21 gegen Hildesheim gewonnen. Also man ist schon wieder dort, wo man bisher immer war in Potsdamer zu Potsdamer Zeiten. Dementsprechend wird es auch für uns nie einfacher. Was ein bisschen überrascht tatsächlich, man hat es ja vor der Saison gesehen, die haben sich ja Running Back Chris Mankay geholt,
ja.
Der ja so ein bisschen als der deutsche, das deutsche Running Back Talent gilt. Der hat tatsächlich noch nie unbedingt so den Impact, finde ich, zumindest als Läufer. Da hat er jetzt nur 27 Rushes für 227 Yards und hat aber noch keinen Touchdown als Läufer. Hat zwar zwei Reception-Touchdowns gemacht, aber ja, für diesen Hype, den man vielleicht um ihn kurz hatte, oder ich persönlich zumindest, hat er ein bisschen noch zu wenig Impact, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt. Ich meine, das ist halt trotzdem denn ihrer produktivster Läufer. Na, als an zweiter Stelle kommt der Heiko Baez, den kennen ja auch alle, mit 20 Versuchen, 112 Yards. Und der hat auch wiederum zwei Touchdowns schon geliefert. Aber ich sag mal so, wer die Touchdowns macht, ist so einem Coach auch egal. Wichtig ist, dass du dich auf deine Leute verlassen kannst, dass die machen, was sie sollen. Und ich denke schon, dass sie da einen stabilen jungen Mann da auf der Position haben. Aber naja, wie es halt in Potsdam ist, dort macht halt Hinz und Kunst Touchdowns und Yards. Das ist gar nicht so einfach, da als Einzelperson so herauszustechen. Wie zum Beispiel bei uns Tigo Moss mit, ich glaube, 9 Touchdowns, die er jetzt hat. Ja. Das ist so deutlich bei den Potsdamern gar nicht.
Ja, das stimmt. Die haben mittlerweile 7 Wide Receiver, die mindestens 1 Touchdown haben. Klar haben die auch ihren Go-To-Guy mit Wide Receiver Maximilian McLeod, dem Briten. Der hat dort 480 Yards und 6 Touchdowns auf der Habenseite. Aber das ist halt trotzdem, ne? Sind halt trotzdem noch 6 andere da. Und wenn du den einen aus dem Spiel nimmst, findet Bullock halt den einen anderen, der dafür ein bisschen freier rumsteht.
Genau.
Das ist schon eine krasse Qualität auf jeden Fall.
Ja, das macht die Potsdamer halt auch aus, dass die eben sehr vielseitig sind. Die sind einfach, das Team ist so versatil, die haben für alle, für alle Situationen irgendwie eine Lösung. Dort auch im Coaching-Staff scheinbar, dass die da auf alles gut vorbereitet sind und einfach mit dem Gegner machen können, was sie wollen in der Offense.
Ja, Laufspiel ist ja auch noch so ein Thema. Wir haben ja jetzt bloß mal Heiko Baez und Chris Mankay angesprochen. Wie gesagt, Heiko Baez 2 Touchdowns, aber die haben neben Heiko Baez noch 5 andere, 5 verschiedene Runner, die einen Rushing-Touchdown haben. Xavier Bullock gehört dazu, aber trotzdem sind da immer noch 4 andere Leute, die auch noch einen Ball in die Endzone laufen können. Also es ist so, ja, ein bisschen wie die Hydra mal wieder. Wenn du einen Kopf abschlägst, wachsen 2 nach. Und die sind einfach top gefährlich. Das wird ja auch für unsere Defense, die ja jetzt die letzten 2 Spiele keine Punkte zugelassen hat, auf jeden Fall ein verdammt harter Tag.
Das wird auf jeden Fall sehr herausfordernd. Also ich, wenn ich auch sehe, dass Xavier Bullock auch schon 2 Rushing-Touchdowns und über 200 Yards laufen hat, der ist halt auch sehr schnell. So haben wir den letzte Saison auch gesehen. Und mit laufenden Quarterbacks haben eigentlich fast alle Teams ihre Probleme, wenn das schnelle Spieler sind. Und das ist der auf jeden Fall. Na, Rocky zum Beispiel bei uns, der hat schon 4 Touchdowns erlaufen.
Ja, aber hat er für 100 Yards weniger zu Fuß.
Genau, der ist auch ein bisschen behäbischer. Also der Rocky kann schnell laufen, aber der schlägt dir halt nicht so die Haken, wie es halt ein Xavier im Zweifel dann machen kann und vielleicht noch das ein oder andere Yard noch mehr rausholen kann in einem Laufspiel.
Es ist, glaube ich, auch mehr, also was ist mehr gewollt, aber mehr, der Gameplan von Potsdam zeigt auch deutlich, glaube ich, mehr, dass die damit leben, dass Bullock rennt. Der hat 45 Laufversuche für seine 214 Yards. Rocky hat gerade mal 27 Laufversuche bisher. Also das ist halt in Dresden auch nie unbedingt gewollt, dass der Quarterback läuft.
Genau, aber wenn er es macht, sieht es eigentlich ganz gut aus. Und das finde ich eigentlich auch gut, dass Rocky, der riskiert da nicht zu viel. Der macht es, wenn er Platz hat oder wenn er muss. Also manchmal siehst du auch, der hat Platz, könnte jetzt das First Down machen, scannt aber trotzdem noch mal das Feld runter, ob da nicht doch noch irgendwo ein Tigo rumrennt und wirft dann im Zweifel doch noch den langen Pass, obwohl er einfach das First Down noch hätte holen können. Und das finde ich echt gut, dass er da immer einen guten Überblick bewahrt.
Ja, das ist schon gut. Ansonsten haben wir jetzt auf jeden Fall ja auch die, ihm als Passer sind sie beide relativ ähnlich. Sowohl Bullock als auch Lombardi 19 beziehungsweise 18 Touchdowns. Beide haben 4 Interceptions mittlerweile. Also da ist es nie ganz so der krasse Unterschied. Gut, Rocky hat 400 Yards mehr geworfen als Bullock. Aber es wird sich zeigen, vor allen Dingen, wie die gegnerische Defense der Offense zusetzen kann. Das wird auf jeden Fall dem Spiel werden die Defenses ihren Stempel aufdrücken, denke ich mal.
Ja, das denke ich auch. Die Coaches, die werden ordentlich ja, Film geschaut haben, gescoutet haben, die werden sich die Spiele von den jeweiligen anderen Team penibel angeguckt haben, wo liegen Schwächen, wo liegen Stärken, wo kann man an den Hebel ansetzen. Und vielleicht ist das auch einfach eine Schlacht der Coaches, keine Ahnung, weil Spielerpotenzial haben beide Teams echt gut und vielleicht kommt es dann auf den Gameplan drauf an.
Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der Defense-Coordinator von Potsdam da sicherlich ganz genau hingeguckt haben wird, wenn Rocky wirft, wie und was er anvisiert, weil Potsdam hat ja auch schon 6 Spieler, die mindestens eine Interception haben. Ja. Das ist natürlich bei einem Quarterback, der hauptsächlich aufs Werfen ausgelegt ist, schon ein gewisser Vorteil.
Ja, aber da mache ich mir eigentlich gar nicht so eine Sorgen. Rocky ist schon ein sehr sicherer Schütze, würde ich sagen. Der geht nie unbedingt die großen Risiken ein. Und er wird das auch mit den Coaches, mit Martin Schmidt sich zusammen auch angucken und wissen, dass eben die Potsdamer DBs so Ballhawks sind und dass man vielleicht eben einen Risikopass weniger wirft als bei anderen Gegnern, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das werden wir dann am kommenden Wochenende alles sehen. Mhm. Ja, also wie gesagt, Leute, macht's nie wie ich und seid ein bisschen blöde und verplant euren Tag anders, sondern fahrt nach Potsdam. Es lohnt sich. Macht's mit den Auswärtsfahrten, das lohnt sich doppelt, weil da hat man auch noch Spielspaß und Freude im Bus. Vorher und nachher. Oder fahrt halt alleine hin. Hauptsache, wir sind zahlreich dort vertreten und machen ordentlich Bambule in diesem Potsdamer kleinen, schönen Stadion, damit die Potsdamer auch mal wissen, wie sich Stimmung anhört.
Ganz genau. Und im Zweifel, ne, ihr wisst, Sport Europe TV, könnt ihr den Stream gucken oder ihr guckt die Konferenz dort oder im Fernsehen die Konferenz oder bei Twitch, bei This is GFL Football die Konferenz.
Sehr schön. Und ja, danach ist dann Sommerpause und die werden wir auch mal nutzen. Wir machen auch Sommerpause. Die nächste Folge gibt es dann erst am 23.07. für euch hier wieder auf die Ohren. Bis dahin, danke fürs Zuhören mal wieder und gehabt euch wohl und jetzt alle ab nach Potsdam.
Genau, und dann entspannt ihr euch mal 3 Wochen. Ciao, ciao.
Ciao.